Beschattung ist ganz, ganz wichtig. Reduzierung der Bodentemperatur und also durch Vermeidung von Kahlschlägen, durch Vermeidung von Störungen und Windbruch, indem ich stabile Wälder habe, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Dr. Thomas Grünwald. Er ist Meteorologe an der TU Dresden und macht spannende Messungen zum Thema Kohlenstoffspeicherung in Ökosystemen. Und erstmal ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Grünwald.
Hallo, Herr Wohlleben.
Ich frage Sie als allererstes nach Ihrem schönsten Walderlebnis.
Ja, muss ich nicht lange nachdenken. Das schönste Walderlebnis ist für mich immer, wenn ich im Sommer Himbeeren sammeln kann im Wald. Mache ich regelmäßig und da sammle ich dann einen schönen Vorrat für den Winter und koche Marmelade draus. Das macht mir am meisten Spaß im Wald.
Ja, das ist schön. Kommt natürlich direkt die Anschlussfrage. Himbeeren sind ja sehr gerne von kleinen Larven befallen. Gucken Sie da richtig hin oder sagen Sie im Zweifelsfall, ist mir wurscht, kommt alles in die Marmelade?
Nein, nein, wenn ich Marmelade draus mache, dann ist es ja gekocht, dann stört es ja nicht mehr.
Ja, ja, gut, also ich finde, das ist auch spannend. Ich gucke mir das auch nicht so genau an, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Himbeeren esse. Aber Wenn man da empfindlich wäre, also das gesundheitsschädlich ist es nicht, im Gegenteil, aber wenn man da empfindlich wäre, würde ich sagen, nee, mache ich nicht. Aber sie sind nicht empfindlich.
Schmeckt auch besser die Waldhimbeermarmelade als die gekaufte Himbeermarmelade. Merkt man schon den Unterschied.
Vielleicht liegt es an den Larven, Wer weiß.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. Und zwar, das ist die Kohlenstoffspeicherung in Böden. Da haben Sie spannende Sachen herausgefunden, aber vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Es existieren ja ganz, ganz viele, ich sag mal, Behauptungen zu dem Thema oder Schätzungen zu dem Thema, vielleicht auch deswegen, weil das schwer zu messen ist. Wie messen Sie das denn? Weil Sie messen ja. Ne? Also Sie schätzen nicht und Sie behaupten nicht, sondern Sie führen Studien durch und Sie messen. Wie misst man das denn, wie viel Kohlenstoff in Böden gespeichert wird oder wie viel auch ausgast, ne? Also es geht ja auch Kohlenstoff verloren, das wird ja nicht nur gespeichert, sondern das ist ja ein Kommen und Gehen.
Ja.
Wie macht man das, wenn Sie uns noch mal kurz einführen können?
Ja, wir machen das ja nicht nur in Böden, wir betrachten ja das ganze Ökosystem. Also oberirdische Biomasse und Boden, alles, was am CO2-Austausch mit der Atmosphäre teilnimmt, messen wir. Früher hat man das so gemacht, dass man Inventuren gemacht hat. Man hat also Durchmesser von Bäumen gemessen oder Bodenkohlenstoffinventuren gemacht und das dann quasi in Kohlenstoff- oder CO2-Äquivalente umgerechnet. Wir machen das mit einer anderen Methode. Wir messen über dem Wald den CO2-Fluss in der Atmosphäre. Das müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, wenn in einem Sommertag zum Beispiel einem wolkenlosen Tag, die Einstrahlung ist hoch, also viel, also die Sonne scheint, dann passiert natürlich Photosynthese im Kronenraum und dort entsteht dann durch den CO2-Verbrauch ein CO2-Defizit. Und das wird wiederum durch die darüber liegende Atmosphäre ausgeglichen. Das heißt, es gibt einen Transport von der Atmosphäre zum Waldbestand von CO2. Und diesen Transport kann man messen, weil das ist ein gerichteter Transport, also der hat eine Richtung, der findet nach unten oder nach oben statt, hauptsächlich in vertikaler Richtung. Und wenn es diesen gerichteten Transport in der Atmosphäre gibt, dann sind die vertikale Windgeschwindigkeit und die CO2-Konzentration miteinander korreliert. Und diese Korrelation kann man messen.
Also da muss ich nur mal ganz kurz einhaken. Das hört sich jetzt wirklich kompliziert an. Also Sie messen das quasi über die Strömungsgeschwindigkeit?
Genau.
Also
genau, wir messen den atmosphärischen Transport.
Das ist so quasi wie so ein Staubsaugereffekt.
Ja, so ungefähr. Ne? Und Sie brauchen dann eben nur über dem Wald, also Sie müssen einen großen Turm im Wald haben, der weit über das Kronendach hinausragt. Und dann dort oben messen Sie die vertikale Windgeschwindigkeit, also die senkrechte Komponente der Windgeschwindigkeit und die CO2-Konzentration an derselben Stelle. und mit einer hohen Messfrequenz. Also wir brauchen da mindestens 10 Messungen pro Sekunde. Und dann können wir diese Korrelation feststellen und messen. Und das ist dann ein Indikator für den Fluss des CO2 in den Waldbestand hinein, tagsüber zum Beispiel. Oder nachts, wenn der Waldbestand atmet, dann eben auch eine Abgabe an CO2 dann gemessen wird. Also es ist ein direktes Messverfahren, wo Sie auch kontinuierlich Tag und Nacht, Sommer wie Winter, den CO2-Austausch beobachten.
Also man könnte es jetzt mal laienverständlich ausdrücken, Sie schauen dem Wald beim Atmen zu. Sie messen direkt den Atem, also rein, raus und dann die Differenz,
genau so ist
was
es.
Dann nachher fehlt an CO2, das ist dann muss ja dann zwangsläufig als Kohlenstoff irgendwo in der Biomasse ober- oder unterirdisch eingelagert sein.
Genau, wir sehen uns also nicht an den Vorrat an Kohlenstoff, der im Ökosystem ist, zu verschiedenen Zeitpunkten, sondern wir sehen uns an, wie ist der Fluss in das Ökosystem hinein oder aus dem Ökosystem heraus und bilanzieren das dann für größere Zeiträume.
Das klingt gut. Also ich habe das natürlich nicht nur in Vorbereitung zu dieser Sendung, sondern mir vorher auch schon angeguckt, weil diese anderen Dinge, das haben sie ja auch schon gemacht. Also dass man zum Beispiel Bodenproben nimmt und das kann man ja im Labor durch Erhitzen, durch alle möglichen Versuchsanordnungen, kann man ja den Kohlenstoffgehalt im Boden dann messen. Aber das, was tatsächlich passiert, das ist ja unter Umständen, also wo geht die Tendenz hin, was passiert da, unter welchen Wetterlagen, jahreszeitlich und so weiter, das gibt das natürlich nicht her. Ne?
Genau.
Da müsste man ja jeden Tag Bodenproben machen.
Ja, genau so ist es. Das ist der große Vorteil von dieser Messmethode, dass man eine hohe zeitliche Auflösung hat. Man kann also richtig gucken, wenn der Boden austrocknet oder wenn längere Zeit kein Niederschlag fällt, dann sieht man, wie die CO2-Aufnahme Tag für Tag immer etwas stärker zurückgeht, ne, durch diese Trockenheit. Diesen Trockenheitseffekt sehen wir in unseren Messungen. Und das haben wir zum Beispiel 2018 gesehen, als es im Frühjahr sehr trocken war. Also dann hat der Wald schon deutlich weniger CO2 aufgenommen als in einem Jahr, wo es diese Trockenheit nicht gibt. Das kann man Tag für Tag genau nachverfolgen.
Also ist es im Prinzip ja auch eine indirekte Zuwachsmessung. Ja, das ist ja das, was, Sie haben es ja vorhin schon beschrieben, was man früher oder auch immer noch zu Fuß macht bei den Inventuren. Also dass man den misst, wie dick ist der Baum in den letzten Jahren geworden und dann wächst ungefähr so und so viel Holz nach. Aber das schwankt natürlich viel, viel stärker. Ne? Zum Beispiel in Trockenjahren kann das ja wahnsinnig zurückgehen. Haben Sie da so eine grobe Zahl? Das hängt natürlich ganz stark ab von einem Trockenjahr. Aber um bis zu wie viel kann das zurückgehen, die Aufnahme in so einem Jahr wie 18, 19 oder 20?
Ja, wenn Sie sagen Zuwachsmessung, das stimmt. Aber wir messen ja nicht nur den Zuwachs der jeweiligen Baumart, die typischerweise immer betrachtet wird, sondern wir messen die Kohlenstoffvorratsänderung im gesamten Ökosystem. Also dazu zählt auch der Unterwuchs. Dazu zählen die Himbeeren, dazu zählt die Bodenkohlenstoffvorratsänderung, die Atmung, die da mit reinspielt. Also alles, was im Ökosystem an Prozessen passiert, die CO2 binden oder freisetzen, messen wir oben über dem Wald. Und bei unserem Fichtenwald, den wir hier haben im Tharander Wald, ist es so, dass die durchschnittliche jährliche CO2-Senke pro Hektar 16 Tonnen CO2 beträgt. Also der Wald bindet pro Jahr 16 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre netto. Und in einem Trockenjahr geht das mal durchaus jetzt 2018 und den Folgejahre, wo es auch ziemlich trocken war, auf 10 Tonnen zurück. Also Sie haben quasi fast eine Halbierung.
Da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil also 16 Tonnen, also erstmal, es ist ein Fichtenwald, je nachdem vielleicht auch eine Fichtenplantage. Also zum einen würde mich interessieren, gibt es so Untersuchungen auch schon zu Laubwäldern oder ist das jetzt mal ein erster Schritt quasi, wo man Fichtenwald mit, Sie haben es ja auch mit Gras, mit Ackerland, mit Aufforstung verglichen, da kommen wir vielleicht gleich dazu. Gibt es sowas auch zu Laubwäldern? Oder?
Ja, das ist ja Teil eines größeren Forschungsprojektes in Europa und da gibt es viele, viele Ökosysteme, auch Waldökosysteme und da sind auch Laubwälder dabei. Hängt natürlich davon ab, auf welcher Höhenlage sich der Wald befindet, in welcher Klimazone, aber grundsätzlich binden Laubwälder weniger CO2 als Nadelwälder. Weil die eben von der Vegetationsperiode her stärker eingegrenzt sind als Nadelwälder. Also so ein Fichtenwald, wie wir ihn haben, der kann schon Ende Februar, wenn es frostfrei ist und die Strahlung hoch genug, schon netto CO2 binden. Was ein Laubwald natürlich Ende Februar noch nicht macht, weil er noch kein Laub hat.
Genau, also das ist der Vorteil von immergrünen Bäumen. Mhm. 16 Tonnen, da muss ich nochmal ganz kurz einhaken, weil wir betrachten ja Wald bisher auch in Bezug auf Kohlenstoff, immer eher in Bezug auf Holz. Ne, das ist halt so, weil es vielleicht auch am einfachsten zu ermitteln war bisher. Und die Bodenkohlenstoffanteile wurden halt geschätzt oder auch Streuanteile. Ich habe, da gibt es ja ganz viele Publikationen, bis in die, zumindest was ich gefunden habe, 1950er Jahre zurück oder noch früher. Aber alles so vage. Deswegen finde ich das toll, diese Echtzeitmessung, die sie da machen. Und 16 Tonnen, wenn ich das mal überlege. Also ich glaube, ist der Umrechnungsfaktor Kohlenstoff zu Kubikmeter Holz so ganz grob. Ich überlege mal gerade. Der ist grob 1:1, richtig?
Na, trockenes Holz enthält ca. 50% Kohlenstoff.
Ja, das heißt, ich müsste es mal 2 nehmen.
Genau, doppelt so viel wäre dann die trockene Biomasse. Ja. Wobei wir jetzt von CO2 reden, wir müssen es noch ins Kohlenstoff-Äquivalent umrechnen. Ne? Da hätten wir dann den Faktor von CO2 in Kohlenstoff, da hätten wir nur noch 27% Kohlenstoff. Von CO2 in Kohlenstoff umgerechnet, mal 16 Tonnen, da sind wir bei 4,4 Tonnen Kohlenstoff und das mal 2, wären wir bei 8,8 Tonnen trockener Biomasse. Für das gesamte Ökosystem.
Ja, trockener Biomasse, genau. Das entspricht quasi im Frischezustand, da haben wir ungefähr den Faktor 0,9. Also da könnte man tatsächlich sagen, bei stehenden Bäumen, so wie sie im Wald sind, ist es ungefähr 1:1. CO2-Äquivalent Tonne im Verhältnis zu Festmeter. Hört sich jetzt für alle, die zuhören, vielleicht ein bisschen kompliziert an. Das heißt, also auf gut Deutsch gesagt, wenn da 16 Tonnen CO2 in Form von Kohlenstoff, es wird ja nicht CO2 gespeichert, da muss man mal wissenschaftlich vorsichtig sein. Das ist das CO2-Äquivalent, also der Kohlenstoff, der eingespeichert wird, aber das entspricht ungefähr derselben Menge in Kubikmetern Holz. Das ist ja schon mal was. Da käme jetzt die nächste Frage auf. Also man merkt, es wird dann schon relativ kompliziert, aber das, was Sie herausgefunden haben, ist interessant. Und zwar interessieren mich da insbesondere zwei Sachen. Fangen wir mit dem ersten an. Das sind die Aufforstungen. Da haben Sie eine Grafik, ich muss mal gerade gucken, die hatte ich mir auch extra abgelegt. Ich weiß gar nicht, aus welcher, ich schneide mir das dann manchmal so aus und habe das in dem Fall aber hier. Das ist eine Grafik, da steht die, also Net Biome Productivity, also NBP abgekürzt, in Sachsen mit 4 typischen Landnutzungen von 2010 bis 2023. Und da haben Sie aufgetragen, was lagert Wald ein. Das ist so die Größenordnung, die Sie gerade beschrieben haben. Und dann kommen wir zum Dauergrünland, also Gras. Da schwankt das so mehr oder weniger um die Nulllinie an Kohlenstoffeinlagerung. Und dann kommen wir zu den Feldfrüchten. Da ist eine Abnahme feststellbar und wir kommen zu Aufforstungen nach Kahlschlag, also Borkenkäfer, Windwurf, keine Ahnung, was das für eine Ursache hat.
Das war ein Windbruch.
Windbruch. Und da haben sie überall die Nettobilanzen gebracht. Und das ist aus mehreren Gründen super spannend. Fangen wir vielleicht mal an mit der Aufforstung. Also grundsätzlich ist ja gut, wenn da wieder Wald raus wird. Ne? Da geht es auch gar nicht um Kritik einer Aufforstung. Aber nach dieser Grafik ist das zum über viele Jahre, möglicherweise Jahrzehnte, netto eine CO2-Quelle, richtig? Diese Fläche.
Richtig. Wir haben gemessen, 3 Jahre nach der Störung haben wir angefangen zu messen und wir haben bis 11 Jahre nach der Störung eine deutliche CO2-Freisetzung des gesamten Ökosystems festgestellt. Das liegt daran, dass der Waldboden natürlich, wenn der Waldbestand, der vorher da war, weg ist, stark der Sonneneinstrahlung unterliegt und sich stark aufheizt. Und wenn Waldboden warm wird, steigt die Respiration. Man muss wissen, dass die Atmung exponentiell mit der Temperatur ansteigt, die Bodenatmung. Und wenn der Boden sich stark erwärmt, steigt auch die Bodenatmung sehr stark an. Das heißt, die Prozesse, die CO2 freisetzen, nehmen stark zu. Gleichzeitig ist die photosynthetische Produktion noch stark reduziert in dem Ökosystem. Und das führt in der Summe dazu, dass mehr CO2 abgegeben wird an die Atmosphäre, als vom Ökosystem gebunden wird. Und das dauert durchaus die ersten 10-12 Jahre. Und erst danach, wenn sich der Bestand entwickelt, wird der dann wieder zu einer zunächst leichten CO2-Senke. Dann überwiegt wieder die photosynthetische Aktivität gegenüber der Bodenatmung.
Und man sieht, also in dem Fall war es ja Windwurf, also nicht beabsichtigt, aber man sieht, also beabsichtigte Kahlschläge sollte man, egal welcher Größenordnung, in Bezug auf die Kohlenstoffeinlagerung, es gibt natürlich ganz viele andere Argumente, nicht machen, weil das passiert ja genau dasselbe. Dem Boden ist es ja völlig wurscht, aus welchem Grund die Bäume da verschwinden. Ne?
Das ist eine wichtige Schlussfolgerung. Kahlschläge sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Wir haben ja auch in diesem Altfichtenbestand Auflichtung, weil ja das Holz genutzt wird. Das ist ja ein Wirtschaftswald. Aber immer, wenn diese Auflichtung stattfindet, sehen wir keinen großen Rückgang in der CO2-Senke, weil das Kronendach relativ schnell wieder geschlossen wird und das kompensiert wird. Also wenn man Auflichtung macht in einem Wirtschaftswald, dann bleibt die CO2-Senke im Ökosystem erhalten. Macht man Kahlschläge, habe ich für mindestens 10 Jahre eine deutliche CO2-Freisetzung.
Ja, und dann kann man nämlich mal zu einem Problem, was sich daraus ableitet. Das sind die Kompensationsaufforstungen. Also nach dem Motto, ich fliege nach New York und mache meinen Flug CO2-neutral. Wir wissen ja alle, dass das im Prinzip nicht geht, aber so geht ja die Rechnung.
Ja.
Und dann werden irgendwo Bäume gepflanzt, häufig eben auf Kahlschlägen. Nochmal, das ist ja grundsätzlich gut, wenn da wieder Wald wächst, aber dass man das verrechnet und sagt, mein Flug wird CO2-neutral, weil diese Fläche nimmt das wieder auf, das stimmt zumindest mal für einen doch mittelfristigen Zeitraum dann nicht.
Ne? Ja, das ist richtig. Da musste man eine Lebenszyklusanalyse machen. Und grundsätzlich ist es der Atmosphäre egal, wo das CO2 entnommen wird. Das könnte man also weltweit irgendwo anders auch machen. Aber es muss natürlich dann betrachtet werden, ist diese Aufforstung dort, wo vorher schon ein Wald war, der aber abgeholzt wurde, ne, dann habe ich quasi eine große CO2-Senke erstmal zerstört und warte dann mit der Aufforstung auf eine Wiederetablierung dieser CO2-Senke. Aber dann habe ich eben eine Störung im Ökosystem. Und ein gestörtes Ökosystem ist grundsätzlich erstmal eine CO2-Quelle und setzt CO2 frei.
Ja. Und das funktioniert also allein von daher nicht. Und das Problem, was wir haben, das ist ja jetzt ein kurz- bis mittelfristiges, also ein Problem der nächsten Jahre und Jahrzehnte, dass wir da die Kurve kriegen müssen. Also das würde dann zumindest ad hoc nicht helfen. Das ist ja das, was sich viele Leute vorstellen. Da wächst dann ein Baum und der nimmt da was auf, was er ja auch tut. Aber die Fläche, der Boden, gast in Summe dann so viel aus, dass das zumindest in Bezug auf eine direkte Kompensation erstmal nicht funktioniert.
Ne? Ja, in den ersten Jahren nicht, weil man das gesamte Ökosystem eben betrachten muss und nicht nur den aufwachsenden Baum.
Genau. Dann haben wir doch eine andere, sehr interessante Kurve da drin. Das ist die, also es ist auf Englisch war es Crop Rotation. Das ist der wechselweise Anbau von Feldfrüchten. Ne?
Ja, eine typische Ackerfruchtfolge.
Genau. Die übrigens ja vielfach nicht mehr eingehalten wird. Also beim Mais ist das ja, glaube ich, sogar jetzt freigegeben, dass man das mehr oder weniger unbegrenzt Jahre aufeinander anwenden kann, was für den Boden ja ganz, ganz negative Folgen hat.
Ja, nicht sinnvoll, ja. Mhm.
Aber sagen wir, gehen wir mal von einem Normalfall aus. Normale Landwirtinnen und Landwirte haben ja kein Interesse daran, ihren Boden kaputt zu machen. Aber auch da sieht man, bei den untersuchten Flächen zumindest, dass unterm Strich eine CO2-Ausgasung stattgefunden hat und keine CO2-Einlagerung.
Bei diesen stark bewirtschafteten Standorten wie Acker oder auch Grünland, was gemäht wird, kann man nicht nur den atmosphärischen Austausch betrachten, sondern muss auch die Kohlenstoffflüsse betrachten, die aus dem Ökosystem herausgehen oder in das Ökosystem hineinkommen. Und wenn man das macht, dann hat man die Kohlenstoffvorratsänderung im Ökosystem und das ist das, was uns interessiert. Und da zeigt sich eben, dass beim Grünland das weitgehend neutral ist. Es wird also nur so viel Biomasse entnommen, wie auch nachwächst. Aber beim Acker stellen wir an dem Standort, wo wir messen, fest, dass das Ökosystem Kohlenstoff verliert. Also mehr geerntet wird, als an Kohlenstoff hineingeht. Durch Ernte wird ja Kohlenstoff herausgenommen aus dem Ökosystem. Durch Stallmist wird Kohlenstoff hineingetragen. Und wenn wir diese Kohlenstoffflüsse dazu rechnen, zu dieser atmosphärischen Bilanz, dann wird der Acker zu einer Kohlenstoffquelle, weil mehr geerntet wird, als durch die Photosynthese und durch Stallmistdüngung an Kohlenstoff in das Ökosystem hineingeht. Und das wäre ein Problem, wenn das langfristig so bliebe, weil das führt dann tatsächlich zu einer Zehrung von Humus im Ackerboden.
Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Kohlenstoff teilweise sogar noch aus den früheren Urwäldern oder was auch immer natürlichen Ökosystemen stammt, der teilweise jetzt noch in den Ackerökosystemen ausgast. Das ist natürlich schlecht verifizierbar, aber ist das vorstellbar oder ist das eine Ente?
Ja, da müsste man Isotopenuntersuchungen möglicherweise machen, aber der Kohlenstoffvorrat bei uns auf dem Ackerboden, das sind 90 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. ist also nicht ganz so wenig. Und das kann schon sein, dass das von früherer Bewaldung auch kommt, dieser Kohlenstoffvorrat. Ja. Das ist anders kaum erklärbar. Und dieser gast jetzt eben auch teilweise aus.
Also letztendlich wie bei Ackerflächen, die auf ehemaligen Moorböden sind, das ist ja auch genau der Punkt, warum man da teilweise über eine Renaturierung nachdenkt, ja, dass das quasi historischer Kohlenstoff ist, der da auch noch ausgast. Ne?
Genau. Das ist ein Extrembeispiel. Wenn ich Moore trockenlege, da habe ich gewaltige Veratmung von Kohlenstoff.
Aber mit dem Grünland, da komme ich nochmal gerade drauf zurück. Diese Kurve, die schlenkert ja quasi so um die Nulllinie. Also Wiesen, Grünland ist natürlich ökologisch besser als Acker, gar keine Frage, und hat seine Qualitäten. Aber häufig wird als Argument angeführt, das habe ich jetzt schon oft gehört und ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass Grünland, also Wiesen, Weiden, mehr Kohlenstoff speichern als Wald. Also ganz oft gehört, auch von Podcast-Zuhörern und Zuhörern, die sagen, kann das sein? Jetzt bin ich kein Experte, ich kann nur aus dem Bauch raus sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, und unsere Messungen zeigen das auch, dass es nicht so ist. Also Wiesen haben sogar im Gegenteil, also wenn ich nur den atmosphärischen Transport mir anschaue, dann hat eine Wiese, bindet die 2,5 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr, jetzt ohne den Biomasseexport. Während der Wald, was ich sagte, der alte Wald 16 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr bindet. Also ich habe die Differenz von 14 Tonnen. Also so ein Dauergrünland bindet wesentlich weniger CO2 als ein alter Wald.
Ja, nur nochmal, also unbestritten aller Vorteile, die das als Wirtschaftungssystem haben kann, aber das CO2-Argument, das zieht dann bei Dauergrünland nicht, ne? Zumindest nicht höchstens gegenüber dem Acker.
Nein, es sei denn, man betrachtet wirklich den ganz langfristig gespeicherten Kohlenstoff, der ist ja nur im Boden relevant. Also das, was im Boden an Kohlenstoff gespeichert wird, ist ja halbwegs auch langfristig gespeichert. Alles, was oberirdisch zuwächst, auch im Wald, ist ja gefährdet, entweder durch Holzentnahme oder durch Störungen dann irgendwie mal wieder zu verschwinden. Und wenn man nur den Boden betrachtet, dann ist natürlich beim Grünland die Kohlenstoffspeicherung im Boden möglicherweise langfristig besser als im Waldboden.
Und wenn wir nochmal beim Boden gerade sind, auch etwas, was in Forstkreisen übrigens häufig zitiert wird und wo ich auch nicht richtig weiß, was soll man da jetzt für Quellen heranziehen, das ist die Aussage, dass in einem Wald, also auch bei amtlichen Quellen habe ich das häufig gesehen, in einem Wald die Hälfte des Kohlenstoffs im Boden gespeichert ist, teilweise sogar noch mehr. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welchen Wald man untersucht, überhaupt keine Frage, aber so die Tendenz, wohin geht da die Tendenz bei den Dingen, die Sie untersucht haben?
Also wir haben uns das mal angeguckt, an unserem Altfichtenbestand, wo der Kohlenstoff hingeht, den wir da in der Atmosphäre messen als CO2-Senke. Und da haben wir zwischen 2007 und 2019 hatten wir Inventuren im Boden und auch in der oberirdischen Biomasse. Und da hat der Bodenkohlenstoffvorrat ich gucke gerade auf die Zahlen, um 8 Tonnen pro Hektar zugenommen, Bodenkohlenstoff, während der Vorrat in der oberirdischen Biomasse der Fichten um 18 Tonnen zugenommen hat. Also mehr Kohlenstoff geht in den oberirdischen Biomassevorrat als in den Bodenkohlenstoffvorratszuwachs.
Gut, also da muss man
deutlich mehr.
Ja, das sind natürlich auch junge Waldökosysteme relativ gesehen bei uns, aber letztendlich haben wir die halt überall, ne? Es nützt ja nichts. Und wenn man so eine Pauschalaussage hört, ist es zumindest, sagen wir mal, zweifelhaft, also ich kenne dazu auch keine systematischen Untersuchungen in Bezug auf den Bodenkohlenstoff in allen möglichen Waldtypen und habe immer gesucht, woher kommt die Aussage, dass man sagt, die Hälfte oder sogar noch mehr des Kohlenstoffs ist im Waldboden gespeichert. Ne? Das würde jetzt zumindest die Untersuchungen, die Sie machen, in Bezug auf heimische Wälder nicht stützen. Ne?
Ich habe jetzt die Kohlenstoffvorratsänderung gemeint. Wenn Sie sich den gesamten Vorrat ansehen, dann ist im Boden mehr gespeichert als in der oberirdischen Biomasse.
Ah, okay. Also dann stimmt's doch. Interessant.
Ja. Wir hatten zum Beispiel 2019 im Bodenkohlenstoffvorrat absolut von 135 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar im Waldboden und oberirdisch waren 107 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar.
Ah, ja, okay.
Das heißt ungefähr gleich verteilt. Aber der Zuwachs oberirdisch ist größer gewesen in den letzten 10 Jahren als der Zuwachs an Kohlenstoff unterirdisch.
Ja, Okay, aber da sieht man mal, wie genau man das sozusagen formulieren muss, Schrägstrich kann oder soll.
Ja.
Und dann, weil, sagen wir mal, wo kommt die Diskrepanz her? Weil wenn mehr im Boden gespeichert ist als oberirdisch, dann muss es ja irgendwann mal anders gewesen sein, ne? Dass ja. mehr unterirdisch deponiert
ja,
worden ist.
Das sind dynamische Prozesse, ja, ja.
Genau, aber da war eben der Waldtyp ein anderer und ne, das Ganze hat ja auch eine Vorgeschichte in der Nutzung. Vielleicht war da auch mal gar kein Wald oder was auch immer. Müsste man sich dann eben mal genauer anschauen. Aber spannend, also das, dann nehme ich das schon mal mit. Ja, also Ihre Untersuchungen stützen, dass das, so sein kann. Ne, dazu braucht man vielleicht auch noch mehr Forschung in entsprechenden verschiedenen Waldtypen. Kann das aber stützen, also dass unterirdisch tatsächlich mehr Kohlenstoff gespeichert ist, sein kann als oberirdisch. Und jetzt kommen wir nochmal zum Acker zurück, weil wenn ein Acker hat ja trotzdem noch relativ hohe Kohlenstoffvorräte, die möglicherweise historisch sind, also vielleicht sogar aus altem Wald stammen. Und sowas wird halt über viele Jahrzehnte dann abgebaut. Ne? Also dass dieses Ausgasen, was da stattfindet, das ist eben nicht, dass man sagen kann, naja, die Feldfrüchte, also da auch selbst Mais, da wird ja irgendwelche Biomasse unterirdisch produziert, aber unterm Strich gas da eben deutlich mehr aus, sodass das im Prinzip, ja, ich will nicht sagen Raubbau am Boden Kohlenstoff ist, aber irgendwo es ist halt ein Verlust, der einem schon zu denken geben sollte. Ne?
Das ist besonders ein Problem bei Sommergetreide und Mais, weil dort das Feld, wenn man keine Zwischenfrucht macht, vorher und nachher lange Zeit brach liegt. Und wenn ein Feld brach liegt, ist es immer eine deutliche CO2-Quelle. Da hat man nur Bodenatmung und kaum durch Wildwuchs irgendwelche CO2-Aufnahme. Und dann habe ich, wenn ich das über das Jahr bilanziere, habe ich natürlich den kurzen Zeitraum, wo der Mais wächst, eine deutliche CO2-Senke. Aber vorher und nachher eine lange CO2-Quelle. Und in der Summe ist das dann übers Jahr gerechnet, übers Kalenderjahr, dieses Ökosystem eine CO2-Quelle.
Und auch da sieht man halt nochmal Bodenbedeckung. Also es ist ja auch meist, genau. Wenn es steht, wirft ja auch Schatten, bremst dann, weiß ich, merkt man das, dass wenn der Schatten auf den Boden wirft, dass das dann mal, weil das ist ja blöderweise auch gleichzeitig die heißeste Zeit des Jahres, aber dass das dann ein bisschen gebremster läuft.
Das sieht man deutlich, die Bodentemperaturamplitude ist deutlich gedämpft. Nachdem der Mais geerntet ist und die Sonne scheint auf dem Boden, dann haben sie oberflächlich Bodentemperaturen von 50, 60 Grad Celsius teilweise. Also das kann sehr stark nach oben gehen.
Ja. Und gibt es da irgendwann dann auch mal Schluss vom Boden? Das ist ja Boden, aber die Bodenatmung heißt ja, da atmen Organismen, die das veratmen, den Kohlenstoff. Dass wenn ab einer bestimmten Temperatur, dass die aufhören damit? Oder ist es so, dass die Wärme einfach in tiefere Bodenschichten eindrängt und das spielt da gar keine Rolle dadurch?
Ja gut, diese Temperaturen, die ich gerade nannte, treten natürlich sehr, sehr kurzzeitig nur auf und nur ganz oben an der Oberfläche des Bodens. Wenn man den ganzen Boden betrachtet, haben wir eine langfristige und allmähliche Erwärmung, auch durch die langfristige Temperaturzunahme. Und das wiederum, wie ich ja vorhin schon sagte, beschleunigt die Bodenatmung, weil diese exponentiell mit der Temperatur zunimmt. Und das ist grundsätzlich ein Problem, wenn die Temperatur ansteigt in der Luft, dann steigt auch die Bodentemperatur an und damit auch die Bodenatmung. Ich habe also einen größeren sozusagen Offset der Bodenatmung, die mir dann zusätzlich noch meine CO2-Senke verringert oder überkompensiert sogar.
Das finde ich einen sehr interessanten Faktor. Wir haben ja gerade erfahren oder gelesen in den Nachrichten, dass die Nordsee auch überdurchschnittlich warm ist. Und wir schauen immer auf die Temperatur der Ozeane. Aber bei den Böden passiert ja letztendlich dasselbe, oder? Wenn ich das richtig verstehe, haben wir dieselbe Problematik, die schleichende Erwärmung der Böden und damit eine beschleunigte Ausgasung von CO2, richtig?
Ja, genau. Und zwar exponentiell beschleunigt. Und das sieht man in dem Temperaturbereich, in dem wir messen, also 10, 20, 30 Grad, da gibt's noch kein Limit. Also da wird veratmet, was immer geht. Solange das Substrat vorhanden ist, der Bodenkohlenstoff, dann geht die Atmung exponentiell nach oben mit der Temperatur.
Spielt das politisch eigentlich schon eine Rolle? Weil da müsste ja das Gebot der Stunde sein, soweit es irgendwie geht, durch Bewirtschaftungsmethoden, also sowohl im Wald als auch in der Landwirtschaft, dass man den Boden so lange wie möglich beschattet, weil das ist ja echt schon ein ordentlicher Faktor beim Thema Klimawandel. Ne?
Genau. Das ist der Punkt. Beschattung ist ganz, ganz wichtig. Reduzierung der Bodentemperatur und also durch Vermeidung von Kahlschlägen, durch Vermeidung von Störungen und Windbruch, indem ich stabile Wälder habe, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja. Und wird das politisch tatsächlich auch schon erkannt oder ist das eher so ein Nebenschauplatz?
Also zum Beispiel, wenn wir über landwirtschaftliche Nutzung reden, dann ist in den jährlichen Inventurberichten, also man muss ja immer berichten, wie viel Kohlenstoffsenken und Quellen man im Land hat im Rahmen der Emissionsberichterstattung. Und da sind Ackerflächen immer noch als neutral eingestuft. Also die binden weder CO2 noch setzen sie welches frei in dem deutschen Inventarbericht. Und das ist das, was nicht nur wir, sondern auch andere Kollegen in Europa an Ackerstandorten messen, stimmt damit nicht überein. Also das müsste man vielleicht mal überprüfen anhand dieser Messung.
Also ich meine, und das ist jetzt nur ein Sektor, in den wir reinschauen. Also ich frage mich sowieso immer, wie die politischen Ziele der Klimaneutralität tatsächlich erreicht werden sollen, wenn halt überall nicht so ganz genau hingeschaut wird. Ne? Denn letztendlich spielt es ja gar keine Rolle, was wir ausrechnen, sondern was tatsächlich draußen passiert. Ne? Und wenn ich an Boden denke, also ich meine, es ist ja überall Boden und überall, egal ob im Hausgarten, auf der nächsten Wiese, Acker, Wald, überall passieren ja diese Prozesse und überall wärmt sich Boden auf durch die steigenden Temperaturen. Das heißt, das sind ja in Summe gigantische Mengen. Gibt es da so eine Art Überschlagskalkulation für ganz Deutschland, was da unterm Strich durch die Temperatursteigerung passiert?
Das ist wiederum ein Punkt. Klimaneutralität heißt ja, die terrestrischen Ökosysteme in Deutschland binden genauso viel CO2, wie wir dann am Ende noch ausstoßen dürfen. Genau. Ne? Ja. Und da ist dann immer die Rede davon, dass man die Senke erhöhen müsse oder so. Es ist erstmal wichtig, dass man die Senke überhaupt stabilisiert und erhält. Und gerade wenn wir über die Bodenatmung sprechen, ist es so, dass die tendenziell eher zunimmt. Also man muss davon ausgehen, dass die Senke, die wir haben in den terrestrischen Ökosystemen, erstens nicht so stabil ist, wie sie in den letzten Jahrzehnten war, und zweitens tendenziell eher zurückgeht. Das heißt, sie hilft uns dann auch nicht unbedingt in der Erreichung der Klimaneutralität. Wie gesagt, die CO2-Quellen, die dann noch erlaubt sind, müssen gedeckt sein durch die terrestrischen CO2-Senken, die wir haben in den Ökosystemen in Deutschland. Und die sind erstens in ihrer Stabilität gefährdet, durch Extremereignisse zum Beispiel, aber mittelfristig auch durch eine Zunahme der Bodenatmung infolge der Temperaturzunahme. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Senken, die wir gegenwärtig haben, uns in 30, 40 Jahren in der gleichen Größenordnung helfen, die Klimaneutralität zu erreichen.
Das wiederum heißt, man müsste viel, viel vorsichtiger kalkulieren und im Zweifelsfall eine negative CO2-Bilanz, also in Summe eine Senke einkalkulieren für den Fall, dass die Senken, die man kalkuliert, gar keine mehr sind in 20, 20, 30 Jahren. Ne? Also man müsste eigentlich einen Puffer einkalkulieren, weil wenn man so quasi auf Kante genäht sagt, okay, wir erreichen die Ziele, vorausgesetzt die Landökosysteme verhalten sich so, wie sie es aktuell tun, das ist ja eigentlich viel zu riskant, ne?
Ja, in der Größenordnung zumindest. Also dass Wald auch in 50 Jahren noch CO2 speichert, das wird so sein, aber die Größenordnung ist die Frage, ne? Ja, wie viel das sein wird.
Ja. Gut, also wir können vielleicht zum Ende des Gesprächs festhalten, es ist super spannend, also erstmal, was Sie messen, dass wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr Messung brauchen. Ich fand es aber auf jeden Fall schon mal sehr ermutigend, dass das überhaupt geht, dass man die Atmung des Bodens, die Atmung der Ökosysteme in, ja im Prinzip sind es ja Zehntelsekundenschritte, messen kann und damit eigentlich ein viel, viel besseres Ergebnis erzielt, als wenn man die Biomasse im Labor analysiert, die Bodenproben im Labor analysiert. Das braucht sicher ergänzend auch, aber dass man diese Stoffflüsse, ne, diese Atmung sofort mit dem aktuellen Wetter, mit allen möglichen Bedingungen korrelieren kann, finde ich eine super, super spannende Untersuchung.
Wobei man dazu sagen muss, das sind sehr aufwendige Messungen. Die können Sie nicht flächendeckend an 100 Standorten machen oder an 500. Das kann man wirklich nur an ausgewählten Ökosystemen, Beobachtungsstandorten machen. Also das kann man nicht beliebig vervielfältigen, solche Messungen. Und zumal ich ja im Wald auch große Türme brauche und da müsste ich in jedem Wald erstmal so einen Turm hinbauen, damit ich oben dann messen kann.
Ja. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wie aufwendig das ist, also wir machen dann unten in den Shownotes immer den Link dazu mal rein, auch zu Ihren Untersuchungen, dass die Leute sich selber mal ein Bild davon machen können, wie sieht das überhaupt aus, so ein Versuchsaufbau. Und da sieht man, naja, das wird auch eingezäunt, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Es ist schon eine aufwendige Anlage. Ja. Aber es ist toll, dass es das gibt. Es ist toll, dass sie sowas untersuchen. Und es ist toll, dass sie heute mit uns die Ergebnisse geteilt haben, beziehungsweise uns mal einen Einblick in ihre super spannende Forschung gegeben haben. Also vielen, vielen Dank, Herr Dr. Grünwald.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Ich wünsche Ihnen noch viele gute Erkenntnisse aus den Forschungen. Wir bleiben dran und werden immer mal wieder berichten, was Sie aktuell herausgefunden haben. Und also vielen, vielen Dank nochmal und allen, die zugehört haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne unter podcast@wolebens-waldakademie.de. Und dann freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.